okay, warum machen wir das Ganze? Warum wollen wir eigentlich Vergesellschaftung? Weil wir eben dauerhaft leistbaren Wohnraum sichern wollen für alle. Das würde eigentlich bedeuten, dass die Miete nur 3,70 Euro pro Quadratmeter kosten dürfte. Also so zumindest in der ideal- und utopischen Vorstellungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Startnext. Mein Name ist Shai Hoffmann, ich arbeite in der Kommunikation von Startnext und fühle mich sehr geehrt, jedes Mal diesen Podcast hier moderieren zu dürfen, weil wir mit diesem Podcast spannende, inspirierende und mutige Menschen einladen, die mit uns ihre Geschichte, ihre Vision und ihre Ideen teilen. Und heute sprechen wir mit der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Habt ihr vielleicht schon aus den Medien mitbekommen. Und diese Initiative hat eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auf Startnext zu laufen. Und alles, was ihr zu dieser Initiative wissen müsst, erfahrt ihr von keinen geringeren als Anna und Rabea, die heute hier zugeschaltet sind, natürlich alles Corona-konform, wie das sich gehört in einer Pandemie. Und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen, Rabea und Anna, und ich würde euch bitten, zunächst euch mal ganz kurz vorzustellen. Also wer seid ihr, was macht ihr, wenn ihr sozusagen nicht für die Initiative arbeitet, und was motiviert euch vielleicht bei dieser Initiative sozusagen dabei zu sein, und was macht ihr direkt, also was ist eure Aufgabe bei Deutsche Wohnen enteignen?
Ja, dann fange ich einfach mal an. Hallo, mein Name ist Anna, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich persönlich bin bei der Initiative noch gar nicht so lang dabei, es gibt sie jetzt schon ein paar Jahre. Ich bin im Oktober dazu gestoßen, ich habe mich nach einem politischen Engagement umgeguckt und bin dann auf ein Angebot gestoßen, nämlich das Neueinsteigertreffen für Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das die Sammelarbeitsgruppe angeboten hat. Bin dort hingegangen, war sofort ganz begeistert und bin hängen geblieben und habe mich dann persönlich engagiert im Aufbau eines Kiez-Teams in Wedding, da wo ich auch wohne. Was das genau ist, können wir vielleicht später noch klären, aber da bin ich jetzt auch so zentral aktiv, baue hier halt die Sammelstrukturen mit auf. Und habe aber auch darüber hinaus noch ein bisschen beim Crowdfunding-Projekt auf Startnext mitgearbeitet. Genau, und möchte jetzt auch eigentlich noch mehr machen in der Kampagne. Bin jetzt zum Beispiel noch der Aktions-AG, also einer weiteren AG, noch beigetreten und freue mich auf die nächsten Monate.
Danke.
Ja, genau, dann ich bin Rabea, auch bei der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen aktiv und da in der Sammel-AG. Also die Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie sammeln wir eigentlich in der zweiten Sammelphase, die jetzt Ende Februar losgeht. Genau, und schon relativ lange dabei, also eigentlich von Anfang an bei der Kampagne aktiv. Und wenn ich nicht gerade meine Zeit mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen verbringe, dann genau, ich bin Politik- und Kulturwissenschaftlerin und promoviere an einer Uni in London und beschäftige mich da auch mit sozusagen, wie sich die Stadt verändert im Zuge von Finanzialisierung. Also auch im beruflichen Leben sozusagen verfolgt mich die Finanzialisierung von Wohnraum und nicht nur in der politischen Arbeit.
Spannend. Vielen Dank. Jetzt wissen die HörerInnen, wer ihr seid, ja, und ich im Übrigen auch. Wir wollen jetzt einmal einsteigen thematisch. Also wir gucken uns sozusagen Deutsche Wohnen enteignen. Die Initiative ist sozusagen eine Berliner Initiative, muss man dazu sagen. Wir haben vielleicht auch Zuhörerinnen, die sozusagen nicht aus Berlin sind. Und ich möchte ganz gerne einmal den aktuellen Miet- oder den Wohnungsmarkt in Berlin einmal kurz besprechen. Wie sieht es aktuell aus? Also in Berlin beispielsweise greift ja der Mietendeckel, und um irgendwelchen Irritationen sozusagen vorzugreifen, genau, würde ich einmal ganz gerne eingehen auf die Mietpreisbremse und den Mietendeckel. Könnt ihr einmal ganz kurz erläutern, was diese beiden, was sozusagen der Unterschied ist?
Genau, also die Mietpreisbremse ist einfach Bundesgesetz und sieht quasi vor, also da wird anhand der ortsüblichen Vergleichsmiete in einem Kiez, also einer kleineren räumlichen Einheit, bemessen, wie viel eigentlich sozusagen ortsüblich Miete gezahlt wird. Und darüber hinaus darf es, sollte die Miete halt nur um bestimmte Prozentsätze gehen können. Genau, und das Problem bei der Mietpreisbremse ist eigentlich, dass die Mieterinnen selbst in der Pflicht sind, sozusagen zu ermitteln, was eigentlich in ihrem Wohnraum legal nur gezahlt werden dürfte an Miete. Und dann können sie es, wenn sie sozusagen in der Lage waren, ermitteln, das eventuell einklagen, wenn die Miete über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Und das ist insofern halt ein Problem, da die sozusagen Immobilienkonzerne oder Vermieterinnen erstmal eine höhere Miete nehmen können und dann sind die Mieterinnen sozusagen in der Schuld, das andere, die eigentliche rechtlich gültige Miete einzuklagen. Und das haben wir hier auch gemacht, in der Wohnung, in der ich gerade sitze und von der aus sozusagen ich diesen Podcast aufnehme, haben wir das 2016 gemacht, die Mietpreisbremse einzuklagen, aber es ist halt relativ schwierig, das zu machen, weil man eben auch wissen muss, was die Vormieterinnen gezahlt haben in der Wohnung. Und jetzt das sozusagen, was du ja gerade meinst, um Verwirrungen vorzubeugen. Der Mietendeckel ist ein ganz neues Berliner Gesetz, ist also Landesgesetz, was nur in Berlin greift und sieht eigentlich eine Preiskappung für Mieten sowohl im Bestand, also Mieten können abgesenkt werden, als auch bei Neuvermietung vor. Genau. Und was man vielleicht zum Mietendeckel auch noch sagen kann, es ist halt eben eine ganz neue Gesetzgebung in Berlin. Und ich würde auch sagen, es ist einfach, also dieses Gesetz haben sozusagen die organisierten Mieterinnen mit ihrem Protest schon erreicht. Und das hören wir auch immer wieder in Gesprächen mit Politikerinnen und so weiter und so fort. Die sagen quasi, ohne diesen Protest, den es eigentlich schon gibt von den organisierten Mieterinnen, würde es eigentlich den Mietendeckel gar nicht geben, weil sozusagen die lautstarken Mieterinnen die Politik aufgefordert haben, endlich zu handeln und sozusagen diese Wohnungskrise, Mechanismen und Instrumente zu entwerfen, dieser Wohnungskrise irgendwie entgegenzukommen oder entgegenzuwirken.
Jetzt hat dieser Mietendeckel in Berlin ja dazu geführt, dass das Mietangebot ja drastisch eigentlich zurückgegangen ist. Und zwar gemessen von Oktober 2019 bis Oktober 2020 liegt das Mietangebot im Vergleich zum Vorjahreszeitraums oder Volumen bei etwa 22%. Das heißt, Menschen, die eventuell umziehen wollen, die auf dem Mietmarkt, der sowieso schon sehr, sehr gestresst ist in Berlin, finden gar keine Wohnung, weil einfach keine Angebote gerade zu finden sind. Ist das Ziel sozusagen verfehlt des Mietendeckels? Oder wie würdet ihr das einschätzen?
Ja, wir sind ja hier als Vertreter der Deutsche Wohnen enteignen Kampagne und können deswegen auch gar nicht so viel zum Mietendeckel sagen und zu den Auswirkungen. Ich würde auch sagen, dass man die Auswirkungen, Konsequenzen des Mietendeckels auch noch gar nicht so richtig überblicken kann. Und es gibt da auch ganz unterschiedliche Studien jetzt schon zu. Also wenn man jetzt mal guckt beim Berliner Mieterverein, die würden da zum Beispiel ganz andere Statistiken oder Zahlen zu nennen. Was uns auf jeden Fall wichtig ist, ist zu sagen, dass wir den Mietendeckel gut finden, dass das ein gutes Instrument ist erstmal, um den Mietenwahnsinn in Berlin ansatzweise zu stoppen, dass es aber nicht genug ist und dass wir einfach andere Maßnahmen brauchen, um wieder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen in Berlin. Und dafür sehen wir halt das Mittel der Vergesellschaftung und der Enteignung als das geeignetste Mittel an zurzeit. Und dafür kämpfen wir.
Ich wollte, da kann ich, glaube ich, auch ganz gut einhaken auf bei dem, was Anna gesagt hat. Also natürlich, wir finden den Mietendeckel richtig super, weil er endlich sozusagen ein erster Schritt auf dem Weg ist, die Wohnungskrise zu lösen. Aber wir sehen halt eben, genau bei dem, was du gerade beschrieben hast, Shai, dass irgendwie viel weniger Wohnungen tatsächlich gerade im Umlauf sind oder auf den Markt gegangen, sehen wir halt, dass sozusagen die Wohnungen sind ja noch in Hand dieser Immobilienkonzerne und die überlegen sich halt sozusagen weiterhin, wie sie auch trotz des Mietendeckels halt möglichst viel Rendite aus den Objekten ziehen können. Und da sehen wir einfach eine Vielzahl an sozusagen Taktiken, die da von den Immobilienkonzernen vorgenommen werden und von denen uns berichtet wird. Zum Beispiel werden irgendwie keine Instandhaltungen oder Reparaturen mehr vorgenommen, wozu natürlich eigentlich die VermieterInnen verpflichtet sind. Aber sie sagen eben, ja, mit dem Mietendeckel können wir jetzt nicht mehr investieren, deswegen nehmen wir die Reparaturen nicht vor, was natürlich rechtlich eigentlich überhaupt kein haltbares Argument ist, aber benutzt wird, um sozusagen auch Stimmung zu machen gegen den Mietendeckel. Und ich denke, dass sozusagen dieser Schwund an verfügbarem Wohnraum auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass sich sozusagen Vermieterinnen überlegen, dass sie jetzt erstmal abwarten, vor den Verfassungsgerichten die Situation mit dem Mietendeckel geklärt ist, bis sie sozusagen dann in der Hoffnung, dann ihre Wohnungen wieder teurer weitervermieten zu können. Und das zeigt sozusagen die Limitierung dieses Instruments und trotzdem, wie Anna schon gesagt hat, ist es auf jeden Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dauert ja auch nur 5 Jahre lang. Also der Mietendeckel ist jetzt nur für 5 Jahre beschlossen.
Und jetzt fordert ja die Deutsche Wohnenteignen ganz gezielt die Deutsche Wohnen, was eine sozusagen Immobilienunternehmen ist, mit ca. 110.000 Wohneinheiten zu enteignen, wobei ich den Begriff enteignen ein bisschen schwierig finde, sozusagen aus einer historischen Perspektive. Aber Anna, du hast auch ganz richtig den Begriff der Vergesellschaftung schon eingeworfen. Also sozusagen die 110.000 Wohnungen der Deutschen Wohnen, aber auch anderer Immobilienunternehmen wie Vonovia, Akelius, Pierce Global, Heimstaden, Covivio und so weiter, zu vergesellschaften. Was genau kritisiert ihr eigentlich an der Deutschen Wohnen? Also warum wollt ihr diese Wohneinheiten von der Deutschen Wohnen vergesellschaften?
Ja, also wir nennen uns ja Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das möchte ich nochmal betonen. Das heißt, wir haben ein ganzes Arsenal oder ein ganzes Spektrum von Enteignungskandidaten, die unter diese 3000 Wohnungsmarke sozusagen fallen und die nach unserem Empfinden halt enteignet werden sollen, weil sie eine so große Marktmacht haben. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, wenn jemand, also tausende Wohnungen am Immobilienmarkt in Berlin besitzt, dann ist er ein Player, ein Player, der nicht nur irgendwie ein Vermieter ist, sondern auch eine politische Kraft, der politisch was bewirken möchte. Und das sieht man ja auch schon zum Beispiel, dass Großkonzerne mobil machen gegen den Mietendeckel oder auch Klagen gegen den Mietspiegel, hat zum Beispiel Deutsche Wohnen gemacht, gegen den Mietspiegel geklagt, sind sie zum Glück gescheitert. Aber ich will nochmal betonen, dass wir nicht nur die Deutsche Wohnen im Blick haben, sondern viele andere Vermieter auch haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eigentlich kann man das sagen, systematisches Entmietungsmanagement betrieben. Das heißt, sie haben alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um Mieter zu verdrängen. Durch Eigenbedarfskündigungen, durch Modernisierungsankündigungen, durch Schikane kann man teilweise auch schon sagen, durch Verrotten und Verfallenlassungen vieler Wohnungen, um halt die Wohnungen neu vermieten zu können, weil sie dann einen deutlich höheren Preis dafür nehmen können, als die Bestandsmieten es jetzt, die jetzt sind.
Ja, also was Anna gerade, wir suchen uns ja sozusagen, oder wir wollen die Immobilienkonzerne vergesellschaften, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen. Und Anna hat gerade ganz richtig gesagt, halt eine gewisse Marktmacht, was man da vielleicht auch noch ergänzen muss. Also diese Immobilienkonzerne, von denen da reden, also Deutsche Wohnen und Co. eben, Vonovia, Akelius, Covivio, Heimstand und so weiter und so fort, agieren als Vermieter in Berlin, benutzen aber die Wohnungen zur Finanzmarktspekulation. Also das sind eigentlich Finanzmarktakteure und genau daraus resultiert eben auch der Verwertungsdruck mit den Wohnungen, dass sie nämlich am Aktienmarkt, am Finanzmarkt Rendite mit diesen Wohnungen machen müssen oder wollen. Und daraus resultiert dieser Verwertungsdruck, der sich dann eben bei uns Mieterinnen in schlechten irgendwie Mietkonditionen, also überteuerten Mieten, Entmietungsmaßnahmen bei Umwandlung in Eigentum, mangelnder Instandhaltung und so weiter und so fort ausdrückt. Also wir sehen ein ganzes, was Anna gesagt hat, ganzes Potpourri an Maßnahmen, wie irgendwie Mieterinnen Bedingungen zum Teil auch zu leiden haben. Also bei einer Freundin von mir gerade, die wohnt am Cottbusser Tor in Friedrichshain-Kreuzberg, da waren einfach 18 Tage lang in einem deutschen Wohnhaus, das warme Wasser hat nicht funktioniert. Die Deutsche Wohnen war kaum zu erreichen in ihrem Callcenter. Und bis dann irgendwie da die HandwerkerInnen vor der Tür standen, hat es halt noch mal länger gedauert. Das ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie es was sozusagen für Auswirkungen auf Mieterinnen hat, wenn diese Wohnungen eben hauptsächlich eben Anlage- und Renditeobjekte und Vermögenswerte sind.
Und wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, das sagen die großen Immobilienkonzerne sogar selber. Die sind in erster Linie nicht dafür da, Berlin mit günstigem Wohnraum zu versorgen, sondern dafür halt die Konzerne, die ihren Aktionären eine möglichst hohe Rendite zu bescheren. Und es gibt zum Beispiel so ein schönes Zitat aus dem Geschäftsbericht der Deutsche Wohnen. Ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Jahr, aber dort sprechen sie auch ganz offen von Maßnahmen mit Mietsteigerungspotenzial. Also es geht wirklich darum, die Rendite zu erhöhen und nicht darum, guten, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Und sie wird ja auch dafür kritisiert sozusagen, dass beziehungsweise die Deutsche Wohnen sagt ja von sich eigentlich, dass ihre zumindest Netto-Kaltmieten nur ganz leicht über Durchschnitt liegen. Aber oftmals sozusagen übersehen wird, dass über die Betriebskosten, die weit höher liegen sozusagen als der Durchschnitt in Berlin, da Profite gemacht werden. Ist das auch ein Kritikpunkt, den ihr sozusagen ankreidet?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen dieses Potpourri an Mietsteigerungsmaßnahmen, von dem wir gerade schon gesprochen haben, ne? Also bei Deutsche Wohnen sehen wir schon allein vielfältige Maßnahmen. Natürlich, also was du gerade sagtest, das sind oft Wohnungen im auch Sozialbau und so weiter und so fort. Und da sozusagen es viel schwieriger ist, bei Betriebskostenabrechnungen für die Mieterinnen das rechtlich zu prüfen, gehen sie eben auf überhöhte Betriebskostenrechnungen. Und wir sehen, dass wirklich systematisch in einigen Beständen von der Deutsche Wohnen gemacht wird. Und da haben die Mieterinnen eben viel weniger rechtliche Handhabe, das selber nachzuprüfen, ob diese Betriebskostenabrechnungen richtig oder eben überhöht sind. Und genau, was du gerade meintest, bei Deutsche Wohnen sind vielleicht die Mieten zum Teil gar nicht so hoch, aber wir eben deswegen ja Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also bei Akelius sehen wir zum Beispiel ganz andere Strategien. Akelius wandelt irgendwie großflächig in Eigentumswohnungen um, setzt auf Luxusmodernisierungen und so weiter und so fort. Also es gibt, oder zum Beispiel, ich war auch mal aktiv in einer Siedlung in Friedrichshain-Kreuzberg, der Otto-Suhr-Siedlung. Für alle Berlinerinnen, die diesen Podcast vielleicht hören, das ist eine Siedlung, die beginnt hinter und geht dann so nach Mitte rein, also endet bei der Rudi-Dutschke-Straße. Es ist eine Siedlung mit einem, wo eher, sagen wir mal, sozial schwächere Mieterinnen wohnen. Da hat die Deutsche Wohnen halt großflächig energetische Modernisierungen angewendet, also Modernisierungen, die eigentlich dazu da sind, den Energiehaushalt besser und grüner der Wohnungen zu gestalten. Es gibt allerdings halt ein Bundesgesetz, dass diese energetischen Modernisierungen auf die Miete umgelegt werden können, und deswegen wird es halt vielfach auch sozusagen genutzt, um Mieten zu steigern, ohne dass es dann tatsächlich sozusagen Einsparungen im Bereich von Energie und so weiter und so fort gibt. Also wir sehen energetische Modernisierungen als Mietsteigerungsmaßnahmen, eben diese überhöhten Betriebskostenabrechnungen, Umwandlungen in Eigentum. Es ist wirklich einfach ein ganzer Blumenstrauß, wie man sagen könnte, an Maßnahmen, der da zum Teil genutzt wird, um eben Mieten zu erhöhen oder Mieterinnen auch zu entmieten im allerschlimmsten Fall.
Mhm. Ja, und vielleicht noch ein Beispiel, also diese Maßnahmen, die Rabia gerade so schön aufgezählt hat, denen kann man auch wirklich unlautere Mittel auch einfach zur Seite stellen. Zum Beispiel gibt es ein Mietshaus in Prenzlauer Berg, was noch relativ günstige Mieten hat. Und dort wurde den Mietern eine Kündigung geschickt mit der Begründung, dass sie keine Stühle auf ihren Balkons haben dürften. Also das stand war zwar nicht explizit verboten im Mietvertrag, aber stand natürlich auch nicht drin, dass man Stühle auf den Balkons nicht haben darf. Und diese Mieter haben sich dann zum Glück zusammengeschlossen und sich mit Hilfe eines Mietervereins gewehrt. Wenn das aber nicht passiert wäre, wären tatsächlich zwei oder drei Mietparteien dort gewesen, die diese Kündigung unterschrieben hätten. Einfach, weil man sich damit nicht auskennt, weil man nicht richtig weiß, was ist das für ein Schriftstück jetzt. Und weil man auch nicht einfach so schnell rechtliche Mittel ergreift, um sich zu wehren. Und das zeigt einfach, ja, mit welchen harten Bandagen hier eigentlich gekämpft wird von Seiten vieler, nicht aller, aber vieler Immobilienkonzerne.
Jetzt ist zum Beispiel auch ein anderer Kritikpunkt, dass man mit einer Vergesellschaftung ja eigentlich nicht dazu führt, oder dass eine Vergesellschaftung im Prinzip nicht dazu führt, dass mehr Wohnraum letzten Endes geschaffen wird. Was ist da so euer Standpunkt?
Ja, das bekommen wir häufig zu hören, tatsächlich das Argument. Und da muss man erstmal sagen, das stimmt, Vergesellschaftung wird nicht per se dazu führen oder automatisch dazu führen, dass Wohnraum neu entsteht. Was wir aber als Initiative klar sagen, dass wir natürlich für Wohnraum sind und dass auch neu gebaut werden muss. Da ist auch schon einiges passiert in Berlin in letzter Zeit, aber natürlich nicht genug. Und was man aber auf jeden Fall auch deutlich benennen muss, ist, dass die Immobilienkonzerne, die enteignet werden sollen, keinen neuen Wohnraum schaffen. Das kann man sich wirklich anhand von Zahlen anschauen. Ich glaube, die Deutsche Wohnen hat in den letzten Jahren vielleicht 100 Wohnungen neu gebaut, also fast so gut wie gar nichts. Und wenn private Immobilienkonzerne bauen, dann sind es meistens Wohnungen, die sich der normale Berliner einfach nicht leisten kann. Das sind dann Luxuswohnungen mit einem Quadratmeterpreis von 15, 16, 17 Euro oder vielleicht noch mehr. Und das ist einfach nicht das, was wir unter einem guten sozialen Wohnraum verstehen, den sich mittlere und untere Einkommensschichten leisten können. Und das ist ja der Normalfall in Berlin, dass die Einkommensschichten, das Einkommen eher ein bisschen niedriger liegt.
Ja, da schließt sich natürlich auch die Frage an, was sind eigentlich faire Mieten? Ne? Also was ist eine faire Miete für Berlin? Wie definiert ihr das denn?
Ja, also genau, eine faire Miete, oder man sagt ja immer, es sollen maximal ein Drittel des Einkommens für die Miete ausgegeben werden. Und wir haben in unserer Kampagne das sogenannte faire, oder was wir faire Mietenmodell nennen, veröffentlicht und gehen davon sozusagen aus, dass im Grunde genommen Mieten nur 3,70 Euro pro Quadratmeter kosten können. Also das ist sozusagen unsere Utopie. Jetzt sagen natürlich einige wahrscheinlich, oh, das ist aber ganz schön wenig, aber so müsste es eigentlich sein. Also wenn wir sagen, Menschen, die an der Armutsgrenze leben, nehmen und dann sagen, okay, die dürfen halt nur ein Drittel ihres Einkommens für Miete ausgeben, dann kommen wir eben bei einer Miete von 3,70 Euro pro Quadratmeter raus. Und das ist eigentlich das, was wirklich leistbare Mieten für eben alle wären, ne? Also alle Bevölkerungsschichten umfassend.
Ja, interessant. Fragt man sich natürlich irgendwie, ob jemals Investoren, wenn sozusagen so eine Miete gesetzlich festgeschrieben würde, ob jemals irgendwelche Investoren in die Stadt kämen und irgendwie bauen würden. Aber dann sagt ihr natürlich, okay, das sollte im besten Fall kein Investorengeschäft sein, bauen, sondern sollte sozusagen in die Hand von oder in die Hand des Landes gelegt werden, beziehungsweise von wem eigentlich? Also wäre das Land Berlin eigentlich ein guter Immobilienwirt?
Ja, genau, da kann man vielleicht auch ganz gut ansetzen. Also wir wollen ja eine Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne nach Artikel 15 des Grundgesetzes. Und wir wollen eben nicht nur vergesellschaften, damit die dann in landeseigener Hand sind. Also das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir den Bestand an kommunalen Wohnen deutlich erhöhen und eben diese Marktmacht, die Anna vorhin angesprochen hat, der Immobilienkonzerne damit brechen und eben, genau, den Bestand an kommunalen Wohnen erhöhen, aber wir wollen eben keine reine Verstaatlichung, sondern eigentlich im besten Fall wollen wir, dass die Wohnungen nach der Vergesellschaftung in einer Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden und da sozusagen unter demokratischer Mitbestimmung der Berliner Stadtbevölkerung und der Berliner MieterInnen mitverwaltet werden. Weil wir eben gesehen haben, dass landeseigene Wohnungen eben auch ab und zu auch nicht die allerbesten VermieterInnen sind, natürlich besser als die großen Immobilienkonzerne, aber wir sagen eben, es ist wichtig, dass auch die Berlinerinnen und Berliner direkt in diesen Verwaltungsstrukturen halt Mitspracherecht haben.
der Initiator eurer Kampagne oder eurer Initiative, Rusbit Tahiri, der nennt das ja Demokratisierung des Eigentums, was ich auch einen spannenden Begriff finde, weil Crowdfunding ja zum Beispiel auch die Demokratisierung des Kapitals ist. Da gibt es auf jeden Fall Parallelen, aber eine Demokratisierung des Eigentums fände ich spannend und es ist ja auch so ein bisschen wie eine Genossenschaft, oder? Also im kleineren und sozusagen in einem anderen Rahmen vielleicht.
Ja, also ich glaube, dass man das nicht so ganz vergleichen kann. Also du hast natürlich so weit recht, dass eine Genossenschaft in erster Linie die Interessen ihrer Genossen, also ihrer Mitglieder im Blick haben sollte. Genau, nämlich sollte. Es ist nämlich leider nicht immer der Fall, dass sie das auch tut. Also dass sie zum Beispiel jetzt bei Wohnungsbaugenossenschaften oder bei Wohngenossenschaften wirklich auch dafür sorgen, dass ihre Mitglieder und Genossen halt anständige Mieten, angemessene Mieten zahlen können. Sondern leider sieht man auch, dass viele Genossenschaften mehr und mehr agieren wie private Eigentümer und ja auf Rendite leider aus sind. Deswegen würde ich sagen, dass eine demokratische Verwaltung, so eine Anstalt öffentlichen Rechts, schon was anderes ist. Nämlich geht es darum, dass wirklich alle mitbestimmen können, die es auch angeht. Das hat Travier ja auch schon gesagt. Mieter sollen mitbestimmen. Die Angestellten teilweise sollen sogar mitbestimmen, ein Stück weit. Die Berliner Stadtbevölkerung soll ein Stück weit mitbestimmen. Also, dass es wirklich so ein, das größtmögliche Maß an Demokratie geben soll. Das schwebt uns vor, sodass auch alle Interessen dort irgendwie zusammenkommen und zum Ausgleich kommen. Das wäre so unsere Traumvorstellung, genau. Und ich glaube, man kann es halt nur bedingt mit einer Genossenschaft vergleichen.
Anna und Rabia, und jetzt fragen sich natürlich alle ZuhörerInnen aus Berlin, fragen sich, Mensch, was kostet mich als Steuerzahlerin vielleicht unter Umständen, was kostet mich denn eigentlich so eine Vergesellschaftung? Da gibt es, da kursieren verschiedene Nummern, verschiedene Summen im Internet rum. Der Senat spricht, glaube ich, von irgendwie wie 35, 36 Millionen Euro, Milliarden Euro, Entschuldigung. Ihr hingegen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ihr sprecht von circa 8 Milliarden Euro. Was ist diese Diskrepanz? Woher kommt diese Diskrepanz? Wer kann nicht rechnen?
Ich glaube, alle können sehr gut rechnen, aber diese Zahlen fußen eben auf unterschiedlichen Prämissen, die man bei dieser Berechnung halt anlegt. Und wir als Kampagne, also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, sagen eigentlich, am besten sollte die Vergesellschaftung den SteuerzahlerInnen gar nichts kosten. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ja, es muss entschädigt werden, weil wir wollen eben nach Artikel 15 Grundgesetz vergesellschaften. Und Artikel 14, der in irgendwie enger Verwandtschaft mit diesem Artikel 15 steht, sieht eben eine Entschädigung vor bei der Enteignung bzw. Vergesellschaftung. Und diese Entschädigung soll unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit, so ist es, glaube ich, formuliert, also jetzt kein direktes Zitat, aber so in etwa steht es da drin, passieren. So, und diese unterschiedlichen Zahlen kommen jetzt eben daher, dass man sozusagen unterschiedlich vielleicht auch abwägt, was sind eigentlich diese Interessen der Allgemeinheit. Und ich glaube, diese Senatszahl, ich habe eigentlich im Kopf, dass es 29 Milliarden sind, aber da waren auch wirklich unterschiedliche im Gespräch. Das hat der Senat mal ausgerechnet, was das eben kosten könnte. Und die nehmen quasi den Marktpreis zur Grundlage ihrer Berechnung und ziehen aber leistungslose Wertsteigerungen des Bodens ab. Jetzt könnte man sozusagen als erstes kritisieren, warum nur die leistungslose Steigerung des Bodens, warum nicht auch die leistungslose Steigerung der Wohnung, also Wertsteigerung der Wohnungen. Und da wäre man dann, glaube ich, schon bei 18 Milliarden. Und das würde schon sozusagen eine Absenkung der Miete ermöglichen. Und jetzt sagen wir aber, was ich gerade schon gesagt habe, wir haben dieses faire Mietenmodell erarbeitet. Wir sagen eigentlich, okay, warum machen wir das Ganze? Warum wollen wir eigentlich diese Vergesellschaftung? Weil wir eben dauerhaft leistbaren Wohnraum sichern wollen für alle. Das habe ich gerade schon gesagt, das würde eigentlich bedeuten, dass die Miete nur 3,70 Euro pro Quadratmeter kosten dürfte. Also so zumindest in der ideal und utopischen Vorstellungen. Und Eine Miete von 3,70 Euro pro Quadratmeter kann eben durch einen Kredit von 8 Milliarden refinanziert werden. Und das ist uns auch ganz wichtig, was ich gerade meinte. Wir wollen eigentlich, dass den sozusagen SteuerzahlerInnen auch nichts kostet. Das heißt, wir wollen die Vergesellschaftung eigentlich haushaltsneutral machen. Das heißt, die Kredithöhe kann sich daran bemessen, wie viel sozusagen aus leistbaren Mieten refinanziert werden kann.
Da gehen natürlich...
Und deswegen, man kann...
Ja, bitte, Anna. Sorry.
Genau, ich würde nur kurz ergänzen wollen, dass die Entschädigungssumme wirklich nichts ist im Vergleich zu dem, was uns die Immobilienkonzerne jetzt schon kosten. Nämlich wenn man sich mal anschaut, was viele dieser Konzerne tun. Was tun sie? Sie sparen nicht Steuern, sondern sie hintergehen tatsächlich das Land Berlin um zum Beispiel die Grunderwerbsteuer durch sogenannte Share Deals. Das ist ein Beispiel. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, ist, dass viele Berliner sich die Mieten nicht leisten können, deswegen auf Sozial- oder Transferleistungen angewiesen sind, zum Beispiel Wohngeld oder ja auch Arbeitslosengeld 1. Und dass eigentlich dieses Geld direkt vom Steuerzahler weitergeleitet wird hin zu den Aktionären der großen Konzerne. Und das sind unglaubliche Summen und das alles würde wegfallen, wenn wir eine Vergesellschaftung hätten.
Aber jetzt ist es ja so, dass es diese Shareholder gibt und diese Shareholder werden ja, die spekulieren im Prinzip ja mit auf Bodenpreise, aber auch auf die Wohnungs-, auf die leistungslose Wertsteigerung, hast du es, glaube ich, genannt, der Wohnungen, aber ja. Was passiert denn, wenn man sozusagen nach euren Vorstellungen vergesellschaften und sozusagen entschädigen würde? Was würde denn dann mit den Shareholdern passieren? Also mit all denjenigen, die sozusagen ihre, und das sind ja auch teilweise kleinere Menschen, also kleinere Leute mit irgendwie, die von ihrem Bankberater oder Bankberaterin irgendwie empfohlen bekommen haben, so hier, nimm mal dieses Portfolio, investier mal da und da ist halt Deutsche Wohnen mit drin beispielsweise. Was passiert denn mit denen? Menschen, mit den kleinen Anlegern und Anlegerinnen?
Also wir möchten einfach nochmal grundlegend sagen, dass für uns Wohnraum keine Ware sein darf. Das bedeutet, eine gute Wohnraumversorgung ist etwas, was nicht in die Hände von privaten Eigentümern gehören sollte. Das ist leider halt in den letzten Jahrzehnten so passiert, dass durch große Privatisierungswellen alle möglichen Bereiche der Daseinsfürsorge halt in private Hand gelangt sind und dass dadurch erst überhaupt jemand auf die Idee kommt, dort sein Geld anzulegen. Und das finden wir, ist kein tragbares Geschäftsmodell mit Grundrechten wie Wohnen oder auch Gesundheit oder auch, was weiß ich, einer Versorgung mit einer S-Bahn hier in Berlin, sollte einfach nicht spekuliert werden.
Kommen wir auf eure Kampagne zu sprechen. Eure Kampagne ist zu finden auf unserer Webseite. Das verlinken wir natürlich in unseren Shownotes unter startnext.com/dw-enteignen. Und aktuell ist es so, ihr seid durchs Volksbegehren, habt die rechtliche Zulässigkeitsprüfung durch den Senat erhalten und steht sozusagen kurz vor der Unterschriftensammlung. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, denn ihr habt gesagt, ihr seid in der AG. Was steht euch bevor? Also es sieht doch relativ gut aus, dass ihr im Februar weitaus mehr als die 170.000 benötigten Stimmen sammeln werdet. Und was passiert dann?
Genau, also Ende Februar, das ganz genaue Datum ist immer ein bisschen unklar, weil das legt die Landeswahlleiterin fest, geht die zweite Sammelphase los und was gerade sehr richtig gesagt sei, sind 170.000 Unterschriften in 4 Monaten zu sammeln. Also wir brauchen vor allen Dingen mehr, weil immer ein paar ungültig sind, weil unleserlich geschrieben oder jemand hat die Adresse leider falsch notiert und so weiter und so fort. Also es ist schon eine eher große Aufgabe, aber wir sind auf jeden Fall gut gewappnet, würde ich sagen. Also Anna hat ja gerade schon gesagt, sie ist im Kiez-Team Wedding aktiv, ich selber bin im Kiez-Team Neukölln aktiv. Also wir haben sozusagen angefangen, in allen Berliner Bezirken sogenannte Kiez-Teams aufzubauen, die eben diese zweite Sammelphase stemmen und mit uns gemeinsam auf die Straße gehen, diese Unterschriften zu sammeln, Veranstaltungen zu machen und so weiter und so fort. Also wir sind echt guter Dinge, dass wir das trotz widrigster Corona-Bedingungen auch hinbekommen werden. Und vielleicht nochmal dazu, also auch, wir überlegen uns natürlich auch, wie wir mit der aktuellen Corona-Situation umgehen, sind irgendwie fieberhaft am Diskutieren, welche Hygienekonzepte man für alle möglichen Aktionen braucht und so weiter und so fort, um da sozusagen das Risiko so gering wie möglich zu halten. Aber die zweite Sammelphase wird eben stattfinden. Und wenn sie dann erfolgreich war, was wir stark hoffen, dann wird zu dem Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen im September von den Berlinerinnen eben über die Vergesellschaftung abgestimmt.
Ja. Und die Kampagne läuft jetzt noch 13 Tage aktuell. Ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich wird, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen dieses Podcasts, den Podcast hört, wird die Kampagne schon abgeschlossen sein. Aber wie kann man euch denn dann unterstützen? Also ZuhörerInnen, die nicht aus Berlin kommen, die können im Prinzip nichts machen, außer vielleicht die Initiative in ihrer Stadt zu starten, wenn sie von zu hohen Mieten geplagt sind. Aber Berliner und Berlinerinnen, die können was tun. Und wo können sie am besten was tun? Müssen die zu euch in den Kiez kommen oder können die das auch digital einreichen, ihre Unterschrift? Was kann man damit tun?
Ja, also auch wenn man nicht in Berlin wohnt, kann man ganz viel tun, würde ich sagen. Denn es gibt eigentlich überall in Deutschland, in jeder größeren oder auch kleineren Stadt irgendwie ein Bündnis, was sich irgendwie mit Mietenpolitik beschäftigt. Das heißt dann irgendwie Recht auf Stadt oder irgendwas anderes. Und es wäre natürlich super, wenn auch diese Bündnisse, diese lokalen Initiativen gestärkt würden, weil das natürlich ein Thema ist, was nicht nur Berlin angeht. Genau, wenn man jetzt in Berlin wohnt und uns unterstützen möchte, kann man das natürlich auf verschiedene Wegen tun. Einmal würde ich nochmal ganz kurz, das muss jetzt sein, obligatorisch, auf unsere Auftritt in den sozialen Medien hinweisen. Wir sind natürlich bei Facebook, wir sind bei Twitter. Das wäre toll, wenn wir da noch ein bisschen mehr Zulauf bekommen und unsere Beiträge geteilt würden. Dann kann man natürlich auch über die Startnext-Kampagne hinaus noch weiter spenden. Wir haben da ein ganz simples PayPal-Konto, wo wir Geld sammeln, was wir auch brauchen für die Kampagne, also für die zweite Unterschriftensammlung. Es ist einfach eine große Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben, die viele Ressourcen verbraucht. Wir brauchen auf jeden Fall gerne immer mehr Geld. Genau, aber wenn man wirklich aktiv werden möchte, kann man das auch auf verschiedene Art und Weisen tun. Unsere Initiative Deutsche Wohnen Co-Enteignen ist so strukturiert, dass es verschiedene Arbeitsgruppen gibt, zum Beispiel die Sammel-AG, in der Rabea ist, oder die Aktions-AG, in der ich bin. Da kann man gerne immer dazu kommen. Es gibt alle 2 Wochen ungefähr Online-Pläne, zu denen man sich dazuschalten kann und mitarbeiten kann. Da schreibt man am besten einfach eine E-Mail, alles auf unserer Website zu finden, woran man sich da wenden muss. Und natürlich, wenn es dann ab Ende Februar in die Unterschriftensammlung startet, dann kann man mitsammeln und das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Man kann sich zum Beispiel einem Kiez-Team anschließen, da kann man auch auf unserer Webseite schauen, welches Kiez für einen sozusagen zuständig ist und dann eine Mail hinschreiben. Es wird auch in ein paar Wochen auf unserer Webseite eine Berlin-Karte geben. Da sind sogenannte solidarische Orte verzeichnet. Das sind Spätis, das sind Restaurants, das sind Plattenläden, Kitas vielleicht sogar, die halt uns unterstützen und wo man unterschreiben kann, wo sozusagen dann Unterschriftenlisten ausliegen. Dort kann man auch Listen, die man vielleicht selber irgendwo gesammelt hat, abgeben. Was auch ganz gut ist jetzt zu wissen in Corona-Zeiten ist, dass man sich diese Unterschriftenliste auch selber ausdrucken kann. Also es gibt die als PDF einfach im Internet und man muss das dann aber selber unterschreiben. Also leider kann man nicht online unterschreiben. Und als letztes kann man sogar noch einfach auf sein Bürgeramt gehen im Kiez und auch dort unterschreiben. Also es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten, sich zu beteiligen.
Und ihr seid aber ganz guter Dinge, dass ihr die Unterschriftenanzahl auch zusammenbekommt, oder? Das hat ja bei dem ersten Mal wahnsinnig gut geklappt. Wie viel mehr Unterschriften habt ihr gesammelt?
Ich glaube, es hätten 20.000 sein müssen und waren 70.000, ne?
Wow. 77.000.
Ja. Genau. Also wir sind
in kürzerer Zeit. Wir sind natürlich guter Dinge. Vor allem in den letzten Wochen sind unglaublich viele Menschen zur Kampagne gestoßen. Also ich glaube, wir sind jetzt einfach mehrere hundert Leute, die alle hochmotiviert sind. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass Corona schon eine Herausforderung ist, weil auch in der ersten Phase viel gesammelt wurde, so an öffentlichen Plätzen oder bei Großveranstaltungen in Parks und so weiter. Und das fällt natürlich jetzt alles weg. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen anders aufstellen und uns da Gedanken machen. Aber wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir das schaffen.
Und wenn sozusagen jetzt ihr diese Unterschriften sammelt, es zu diesem Volksentscheid kommt, wo die Abstimmung ja sozusagen zeitgleich zur Abgeordnetenhauswahl und zur Bundestagswahl passiert. Gibt es danach sozusagen, wenn das angenommen wird von den Berliner und Berlinerinnen, gibt es danach irgendwie noch eine Gefahr, dass das gekippt werden könnte? Also wahrscheinlich
meinst du Verfassungsgericht?
Verfassungsgericht.
Ja, also ich meine, davon ist sozusagen fast schon auszugehen, dass natürlich zahlreiche Parteien, also Parteien meinte ich jetzt nicht politische Parteien, sondern unterschiedlichste Akteure dagegen klagen werden in irgendeiner Form. Das ist ja auch ihr gutes Recht sozusagen, das zu tun. Wir sind uns ja, deswegen machen wir das auch ziemlich sicher, dass das alles rechtssicher ist. Es gibt ja auch zahlreiche Gutachten, die das schon bestätigen. Und genau, wenn die, was wir sehr hoffen, dass die Berlinerinnen positiv dafür entscheiden, dass sie eben diese Vergesellschaftung wollen, dann ist eben der Senat beauftragt, dieses Vergesellschaftungsgesetz dann auch tatsächlich zu schreiben. Und genau, da wird es, glaube ich, dann in der wird weiterhin den politischen Druck brauchen der Mieterinnen, die sozusagen weiterhin lautstark zeigen, dass sie die Vergesellschaftung tatsächlich wollen. Aber so ist dann der Werdegang.
Wow. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg, auch im Namen des gesamten Start Next Teams. Und vielleicht die allerletzte Frage. Wir sitzen ja jetzt sozusagen hier in verschiedenen Wohnungen, zum Glück, sonst wäre es ja nicht Corona-konform. Und ich bitte auch einige kleine Tonschnitzer hier zu entschuldigen, denn wir sitzen tatsächlich über Zoom am Rechner und gleichzeitig nehmen wir das aber hier auf einem mit einem browserbasierten Software, mit einer Softwarelösung auf und deswegen ist die Verbindung manchmal so ein bisschen abgehackt. Aber wir sitzen eben im Lockdown, jeder in seiner Wohnung und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, finde ich, bekommt die Wohnung nochmal eine ganz andere Gewichtung und Bedeutung. Was bedeuten euch denn aktuell eure vier Wände? Vielleicht als Abschlussfrage.
Ich kann mal ganz gerne anfangen. Also wir haben uns ja schon mal unterhalten, Shai, du und ich, und da habe ich erzählt, dass wir Anfang November einen Brief ins Haus bekommen haben, dass unser Haus eben verkauft wird. Und das ist nicht nur unser Haus, sondern das sind über 130 Häuser. Also unser alter Eigentümer, die Stadthaus GmbE, die hat ein ganzes Häuserpaket an die Heimstaden verkauft. Das ist ein neuer Player auf dem Berliner Wohnungsmarkt, der eben mit einem Schlag diese 130 Häuser gekauft hat. Und wir haben uns dann als Hausgemeinschaft hier zusammengetan, Wilde 3 heißt unsere Hausgemeinschaft, und haben dafür gekämpft, dass zu unser Haus das Vorkaufsrecht gezogen wird. Für unser Haus und für alle anderen Häuser in Neukölln. Und wir hatten tatsächlich eine Genossenschaft, die daran interessiert war, unser Haus zu kaufen. Das hat dann im Endeffekt leider nicht geklappt, weil eine Abwendungsvereinbarung von der Heimstaden unterschrieben wurde und sie somit ihr Kauf sozusagen rechtskräftig wurde. Aber sozusagen das als Anekdote, was mir meine Wohnung bedeutet. Also natürlich ist es mein Zuhause, aber es ist auch einfach sehr schön, in diesem Haus mit meinen Nachbarinnen wohnen zu können, die ich jetzt durch den Verkauf, was leider kein schönes Ereignis war, nochmal viel besser kennengelernt habe. Und genau, sobald es die Situation wieder zulässt, dann irgendwie auch Hoffeste im Garten machen kann und so weiter und so fort. Das heißt, ich will hier auf jeden Fall noch länger wohnen bleiben und hoffe, dass das auch so passieren wird.
Und Anna, was bedeuten dir deine vier Wände?
Ja, ich glaube, allen Menschen geht es so, dass die vier Wände das persönliche Rückzugsgebiet sind, in dem man sich entspannt, sich erholt, also sein kann, wie man will. Und was mir wirklich ganz oft im Kopf rumschwirrt, so in den letzten Monaten, sind die vielen Menschen in Berlin, die keine Wohnung haben oder die vielleicht zur Untermiete wohnen und wieder raus müssen, die meinem Freund nochmal kurz Unterschlupf gefunden haben. Ich wohne ja in Berlin-Wedding, da ist die Arbeitslosenquote auch recht hoch und es gibt viele Menschen, die keine Wohnung haben. Und ja, also es ist einfach in diesen Zeiten besonders deutlich, was die eigene Wohnung für eine Bedeutung hat und wie gut es ist, dass Wohnen eigentlich ein Menschenrecht ist. Und das, ja, ich fühle mich fast schon ein bisschen privilegiert, eine Wohnung zu haben, ja.
In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, eine sehr spannende Initiative, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Liebe ZuhörerInnen, verfolgt es in den Medien, wird das sicherlich zu hören und zu sehen sein. Ich danke euch, Rabea und Anna, für das Gespräch. Vielen Dank auch allen Engagierten eurer Initiative, die sozusagen auf die Straße gehen, in der Aktion AG sind und sozusagen dafür sorgen, dass man auch erfährt von der Initiative. Und falls du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, auch so eine Initiative starten willst, dann schau dir doch mal die Webseite an, www.dwenteignen.de, und vielleicht nimmst du Kontakt auf mit Rabea und Anna und erfährst mehr, wie man sozusagen bei dir entweder sich einer Initiative schon anschließen kann oder vielleicht selbst eine Initiative starten können oder kannst. Genau. Danke fürs Zuhören. Wenn du Gefallen an dieser Folge gefunden hast, dann bewerte sie gerne. Natürlich mit 5 Sternen mindestens. Alles andere ist unzulässig. Danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Anna und Rabea. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Dankeschön.